Herzlich willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Hier beleuchten wir die facettenreiche Welt des Lichts. Erlebt mit uns, wie Licht unser Leben beeinflusst. Von der Magie des Tageslichts über die Kunst der künstlichen Beleuchtung bis hin zu den Herausforderungen der Lichtverschmutzung. Lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und das ganze Spektrum des Lichts entdecken. Hallo, wieder willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass Caroline Liedtke auch wieder mit dabei ist.
Hallo, liebe Johanna, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Heute widmen wir uns der Architektur und wie unterschiedlich sie sich entwickelt hat, je nachdem, wie Tageslicht regional verfügbar war im Lauf der Zeit. Dazu wird uns Anton Kottbauer seine Perspektiven erzählen. Er ist Architekt und Professor an der Technischen Universität in Wien. Er lehrt dort am Institut für Architektur und Entwerfen, besonders zum Thema Raumgestaltung. In seinen Vorlesungen und Seminaren spielt die Auseinandersetzung mit Licht eine wesentliche Rolle und besonders im Hinblick auf Raumatmosphäre. Wir freuen uns, dass du heute hier bist, Anton. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ich darf schon mal auch beginnen mit einer persönlichen Frage. Was war denn dein eindrucksvollstes Erlebnis mit Tageslicht in einem historischen Gebäude? Erzähl uns doch gern von diesem Moment.
Ja, für mich ist das Schlagwort der Atmosphäre doch ein wesentliches. Ich habe dazu ein Bild im Kopf, und zwar war ich als junger Architekt auf einer Urlaubsreise irgendwann einmal in der Alhambra in Granada und habe dort diese orientalische Baukunst bei uns im Westen irgendwie kennengelernt. Und für mich war das ein derartiges, beeindruckendes Zusammenspiel von Bauformen, Materialien, Licht, Wasser, dass ich einfach begeistert war. Und das hat natürlich auch mein Interesse an der Architektur mitgewirkt. Und ich bin überzeugt, dass einfache Materialien in Kombination mit dem Ort zu unglaublich tollen klimatischen, kulturellen Ergebnissen führen.
Hättest du konkrete Beispiele, die vielleicht noch erhalten sind, aber sehr, sehr alt sind, wo die Berücksichtigung von Tageslicht in der Architektur sich deutlich zeigt?
Wir müssen davon ausgehen, dass das Tageslicht eigentlich das Wesentliche ist für die Erfahrung und die Wahrnehmung des Menschen. Das ist eine sehr alte Geschichte, die Kulturgeschichte des Menschen. Die Domestizierung des Feuers ist eigentlich im Verhältnis dazu eine recht junge Geschichte. Aber wenn man diese Beispiele hernimmt, dann gibt es zum Beispiel die sehr alten Kulturstätten, wie zum Beispiel Stonehenge, die mir das mir da einfällt, wo die Vermutung ist, dass diese Stätten eine Art Observatorien waren, die immer auch Himmelsaufgang, Himmelsuntergang, Sonnenwenden, Sonnenhöchststände thematisiert haben und so in diesen Bauwerken mehr oder weniger manifest geworden sind.
Stonehenge, das ist dieser prähistorische Steinkreis in England, wo bis heute unklar ist, wie die Steine überhaupt dorthin gebracht werden konnten.
Oder bei den Ägyptern spielt der Sonnenkult eine ganz, ganz wesentliche Rolle, wo ganze Tempelanlagen, Hofsystemen und dem Verlauf der Sonne eine wesentliche Rolle gespielt haben, um die Verehrung der Götter, in dem Fall den Sonnengott, irgendwie zu huldigen.
Das heißt also, es zeigt sich in dem, was noch da ist, dass Tageslicht, Sonnenlicht wahnsinnig wichtig war. Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Architektur, je nachdem, wie viel Sonnenlicht regional verfügbar ist?
Ja, ich denke, was wir auch jetzt spüren, wir sind jetzt im Frühling und wir sehnen uns alle nach Sonne und nach Tageslicht und wir vermissen irgendwie die Wärme auf unserer Haut und daraus leitet sich natürlich auch eine gewisse Baukultur ab. Also unsere Häuser in unseren Breiten sind zur Sonne hin orientiert. Wir versuchen Licht hereinzubringen und versuchen dann je nach Bautechnik und Möglichkeiten und Konstruktionsmaßnahmen dann auch viel Licht in unsere Häuser hineinzubringen. Und das drückt sich auch ganz klar in unserer Architektursprache aus. Wenn wir das Beispiel uns vor Augen führen, das Farnsworth-Haus von Mies van der Rohe, das mehr oder weniger aus einer Boden- und einer Deckenplatte entsteht und dazwischen der Raum durchfließt, also fast entmaterialisiert wird.
Das Farnsworth House von Mies van der Rohe ist ein berühmtes Beispiel für radikal transparente Glasarchitektur. Fast nur Boden, Decke und Glaswände.
So ist das eine andere Herangehensweise an eine Bauweise, wie zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht mit Gebäuden in der Sahara, wo die Sonne eine ganz andere Dimension einnimmt und natürlich man dort auch die Tendenz hat, sich vor der Sonne im Haus schützen zu müssen. Das heißt, da reichen ganz kleine Öffnungen, vielleicht an der Decke, um genug Licht einfließen zu lassen, dass die Räume hell sind. Auf der anderen Seite brauchen wir ganz dicke Lehmwände von 1 bis 2 Metern, wo wirklich versucht wird, die Wärme draußen zu halten, die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und in der Verbindung mit einem Hof das Klima und die Atmosphäre in einem Raum so zu gestalten, dass der Raum ein lebenswerter wird. Und man versucht dann mit Wasser, mit Luftzirkulation, mit Lichtfiltern die Räume zu verschatten, lebenswert zu machen. Oder auch im städtischen, im öffentlichen Raum ist es ganz wesentlich, die Gassen eng zu machen, um möglichst viel Schatten dort zu haben, wo die Leute gehen, sich aufhalten im öffentlichen Raum, um das Leben einigermaßen erträglich zu machen. Also da kann man schon sehen an 2 extremen Beispielen, wie unterschiedlich die Herangehensweise und dann auch die Entwicklung der Architektur damit verbunden ist.
Das ist urspannend, glaube ich, auch dann im Hinblick auf, wenn wir uns anschauen, wie jetzt Stadtplanung funktioniert. Mich würde interessieren, so wie zeigt sich der Umgang mit Tageslicht von der Antike bis heute? Was wird im Hinblick auf Tageslicht deutlich, wenn wir uns mal die Entwicklung der Architektur im Lauf der Jahrtausende betrachten?
Also eins, was mir da einfällt, ist das Pantheon, ein großartiges Gebäude, das zu einer Zeit, 125 Jahre nach Christus, gebaut und entwickelt wurde und über Jahrhunderte, also sprich fast 2000 Jahre hinweg, eine der größten Kuppeln war, die die Menschheit entwickelt hat. Also man muss sich vorstellen, ein kugelförmiger Innenraum mit einem Durchmesser von 43 Metern wird von einem zentralen Okulus, einem Oberlicht mit 9 Metern Durchmessern erhellt und bringt fokussiert zur Sommersonnenwende einen Lichtschweif zur Eingangssituation, wo der Kaiser auftritt. Also diese Inszenierung von Raum, Licht und Raumform ist natürlich gewaltig und bis heute unübertroffen.
Ein kurzer Hinweis hier. Das Pantheon steht heute noch in Rom und wurde aus einer Art Beton erbaut. Es hat keine Fenster außer der großen runden Öffnung ganz oben in der Mitte der Kuppel.
Und wenn man dann so weitergeht, dann hat man viele dieser Techniken wieder vergessen und hat dann über einfache Baumaterialien, und damals war hauptsächlich der Einsatz von Stein ein wesentliches Baumaterial, versucht, Öffnungen in Wände hineinzubringen, um Licht in den Raum zu bringen. Und da spielt zum Beispiel in der Romanik die Apsis eine ganz wesentliche Rolle, die dann Licht durchflutet, mit wenigen Öffnungen zum Fokus des Kirchenraumes wurde.
Die Apsis, das ist der halbrunde Anbau am Ende des Kirchenschiffs, meistens da, wo der Altar steht. In der Romanik kam hier oft das Hauptlicht für den Altarbereich herein. In der Zeit sind die Mauern nämlich dick und die Fenster sehr klein.
Oder wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, zum Beispiel haben neue Bautechniken, Konstruktionen in der Gotik, Strebepfeiler ermöglicht, die Wand zu durchbrechen. Maßfenster wurden eingesetzt, um die Wände von Licht durchstrahlen zu lassen. Und der Einsatz von farbigem Glas hat dann diese Räume in ein Spiel von inszeniertem Licht geschaffen, die eine unglaubliche Fülle an Form, Lichtdurchflutung, Farbenspiele, auch akustische Elemente haben da ganz eine wesentliche Rolle gespielt. Bis hin dann im Barock, wo dann die Illusion eine wesentliche Rolle gespielt hat. Also man könnte sagen, neue Techniken, neue Konstruktionen, neue Materialien wie Spiegeln, Oberflächen, vergoldete Teile haben dann Lichtreflexionen, Illusionen in den Raum hineingebracht, die eine unglaubliche Raumfülle und auch eine wunderbare Atmosphäre geschaffen haben.
Die Baumeister der Gotik, die wollten hoch hinaus. Sie haben die Wände aufgelöst durch Strebepfeiler und dadurch hohe, ganz oft bunte Fenster ermöglicht. Dadurch kommt sehr viel mehr Licht in die Gebäude. Ein Beispiel dafür ist die Kathedrale von Beauvais mit dem höchsten mittelalterlichen Kirchengewölbe der Welt. Im Barock, das ist die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa, da sieht es dann ganz anders aus. Versailles ist dafür ein super bekanntes Beispiel, wo üppige Formen, viel Gold und Spiegel das Licht reflektieren. Dazu mehr auch in den Shownotes.
Ganz nüchtern ist es dann eher mit der industriellen Entwicklung weitergegangen. Konstruktionen wie Gusseisen und Glas waren plötzlich die Renner und man hat es geschafft, riesige Bahnhofshallen mit Tageslicht zu fluten. Oder denken wir nur an den großen Weltausstellungspavillon von Joseph Paxton, der eine unglaubliche Konstruktion geschaffen hat.
Wir sprechen hier von der Zeit der Industrialisierung, wo plötzlich riesige, lichtdurchflutete Hallen gebaut werden konnten. Wie zum Beispiel von Joseph Paxton mit dem Crystal Palace, dem Kristallpalast für die Londoner Weltausstellung 1851. Ich muss dabei immer an ein riesiges Gewächshaus denken, nur ohne Pflanzen.
Wenn wir heute irgendwie die Auswirkungen der Moderne betrachten, dann war der Einsatz von neuen Techniken immer wieder so ein Anlass, neue architektonische, gestalterische Räume zu entwickeln. Ich denke da jetzt an Le Corbusier, der ja wahnsinnig von der Entwicklung des Stahlbetons beeinflusst war und dann es geschafft hat, durch seine Lösung von Konstruktion und Wand, also er hat versucht, die lastabtragende Wirkung aus der Wand in Stützen zu kanalisieren und hat es dadurch geschafft, die Hülle, also die Wand, die früher tragende Funktion hatte, mehr zu einer Bekleidung zu machen. Also die Wand wird zum schützenden Außenelement des Hauses und dadurch wird es dann auch möglich, ganz neue Fensterformen in die Konstruktionen einzubringen. Also zum Beispiel setzt Corbusier Glasfassaden ein oder das Langfenster ist ein ganz typisches Beispiel, das in dieser Moderne eingesetzt wird.
Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Früher war die Wand die tragende Struktur. Durch Stahlbeton haben Architekten wie Le Corbusier die Last in Stützen verlagert. Und die Außenwand wurde eigentlich zur reinen Hülle, so als Schutz vor Wind und Wetter. Und dadurch waren eben auf einmal komplette Glasfassaden möglich.
Hin zu diesen riesigen Konstruktionen, die wir heute kennen, ich denke da jetzt an die Shanghai Bank von Norman Foster, der über ein riesen Sonnensegel Licht in einen zentralen Innenraum hineinfiltert und verteilt und so einen unbelichteten Innenraum mit Tageslicht flutet. Es gibt ja eine unglaubliche Fülle an Beispielen, wie die großen Glaskonstruktionen, wie beim Parlament in Wien oder beim Bahnhof in Stuttgart. Also alles sind Beispiele, die einfach beeindruckend sind und auch vermitteln, wie Konstruktion und Tageslicht immer wieder zusammenwirken.
Das sind jetzt nur einige Beispiele moderner Glaskonstruktionen. Ein paar weitere Links und Infos haben wir euch dazu in die Shownotes gepackt. Inwiefern hat die Erfindung von künstlichem Licht die Architektur beeinflusst? Wie siehst du das?
Also ich denke, dass Kunstlicht in der Architektur eigentlich ein sehr junges Element ist und man natürlich hier versucht zu experimentieren und neue Dimensionen der Gestaltung mit einfließen zu lassen. Für mich ist der wesentliche Punkt beim Einsatz von Kunstlicht in der Architektur ist, dass Licht die Position verändern kann und zum Beispiel Licht auch aus einer Bodenebene kommen kann. Also das ist etwas dramatisch anderes, was wir im Einsatz von Tageslicht bislang nicht kannten, dass Licht auch von innen, also von unten mehr oder weniger erstrahlen kann. Und dadurch ändert sich natürlich die Wahrnehmung und ändert sich auch die Form des Einsatzes. Ich bin heute eher der Meinung, dass wir durch die Fülle des Lichtes, also durch diesen Einsatz von Licht zu jeder Zeit und in allen möglichen Positionen, eigentlich verlernt haben, Licht so atmosphärisch einzusetzen, dass es uns gut tut. Die Menge an Licht und vor allem die Menge an Kunstlicht schafft nicht die Atmosphäre, die wir aber brauchen, um uns in Räumen wohlzufühlen.
Was können wir denn aus dem Umgang mit Tageslicht im Laufe der Zeit für die moderne Architektur lernen?
Also ich glaube, was wir an diesen historischen Beispielen immer wieder gut erkennen und nachvollziehen können, wie wichtig der Zusammenhang von Licht und in dem Falle Tageslicht im kulturellen Kontext ist. Wesentlich ist aber auch für mich, dass Bautechniken, Konstruktionen, Verarbeitungsmöglichkeiten natürlich immer wieder einen wesentlichen Einfluss in die Gestaltung von Licht machen. Und wenn man die Transformation der Wand über die Jahrhunderte hinweg betrachtet, dann wird einem erst klar, was Technik und Baukonstruktion letztendlich für Möglichkeiten bieten.
Gibt es denn aktuelle Beispiele, wo der ursprüngliche historische Umgang mit Tageslicht heute wieder angewendet wird?
Mir fällt dazu ein Beispiel ein. Ich denke da jetzt an die Raum- oder Kunstinstallationen von James Turrell, die mich wahnsinnig begeistern, weil sie eigentlich zweckfremde Gebäude, Räume, Installationen sind, die mich aber in der atmosphärischen Wahrnehmung so massiv ergreifen, dass ich sagen kann, hier hat jemand erkannt und entdeckt, wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, die vielleicht ohne Funktion sind, aber einen abholen, einen fesseln, einen aufnehmen und richtig ansprechen. Also dieser kultische, dieser magische, dieser atmosphärische Kontext in vielen dieser Räumen von James Turrell, wo es ein Zusammenspiel von Raumform, von Wasser, von Klang, von Akustik, von Lichtführung, von Schattenelementen gibt, die sind zweckfrei. Ja, man könnte auch sagen, niemand braucht sie. Und ich kann dann sagen, ich lebe von solchen Räumen, ich brauche sie, sie beeindrucken mich. Und Räume sind nicht nur Funktionen und Volumen, sondern sie werden erst durch Licht erlebbar. Ja, und das ist die Essenz der Architektur, meiner Meinung nach. Architektur ohne Licht gibt's nicht.
James Turrell ist ein amerikanischer Lichtkünstler. Er arbeitet viel mit leeren Räumen, die zum Beispiel komplett weiß sein können. Manchmal sieht man farbiges Licht, das sich langsam verändert, oder auch nur Tageslicht.
Was würdest du deinen Studierenden mitgeben? Und wir haben ja schon kurz im Vorgespräch über meine Studierenden gesprochen. Was würdest du meinen Studierenden mitgeben zum Thema Tageslicht im Raum?
Ja, ich denke, Licht ist ja immer wieder ein sehr schwer greifbares Medium, das man irgendwie nicht über Vorlesungen letztendlich vermitteln kann, sondern ich glaube, dass es Studierenden hilft, aus dem Gegenteil herauszudenken und den Schatten in den Vordergrund zu rücken und zu schauen, wo Raum und Raumform und Dinge, die sich in das Licht stellen, Schatten werfen und über diesen Schattenwurf irgendwie Raum zu erfassen und oder die Wirkung des Lichtes kennenzulernen. Und wir versuchen, die Studierenden zu sensibilisieren, sie mit dem Licht zu konfrontieren und das von Anfang an in einfachsten Übungen einzusetzen, bis hin dann zu Vorlesungen, wo wir das natürlich theoretisch vermitteln, aber ein ganz wesentlicher Ansatz in meiner Arbeit ist, mit den Leuten vor Ort zu gehen, Räume anzuschauen, Licht im Raum zu erleben und zu schauen, wo das Licht auftritt, wo es reflektiert wird, wie es im Raum wirkt.
Das finde ich sehr schön, dass du das mit deinen Studierenden auch einfach kennenlernst und sie da heranführst. Also wie divers Architektur sich entwickelt hat, auch regional unterschiedlich, aufgrund der Verfügbarkeit von Materialien, von Tageslicht und der Umgang damit, finde ich einfach super spannend. Wir werden uns das noch an sehr, sehr konkreten Beispielen anschauen, wo jetzt tätigkeitsspezifisch der Umgang mit Tageslicht auch eine wahnsinnige Rolle spielt. Also vielen Dank für diese Grundlagen, die du uns hier damit beigebracht hast. Danke, Anton.
Vielen Dank, Anton. Das war ein wirklich sehr interessanter Rundgang durch die Geschichte, um besser zu verstehen, wie wir hierher gekommen sind.
Gerne.
Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank auch, liebe Zuhörende, dass ihr dabei wart. Wir schauen uns da noch ganz viele konkrete Beispiele an, auch zum Beispiel in Arbeitsstätten, Verkaufsstätten. Das wird noch spannend. Bleibt dabei. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder was auch immer gerade ist. Kann ja auch Nacht sein.
Viel Sommer.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr auf unserer Website. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf eure Fragen und Feedback jeglicher Art. Lichthören ist ein gemeinsames Projekt der Lichtgesellschaften Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.